Wissenschaftsgespräche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Napfgespräche, dem Podcast von Padman und Canina. Wie immer sind eure Hosts die Sabine und der Joe. Heute befassen wir uns mit den Proteinen, einem der wichtigsten Bausteine für die Gesundheit unserer Hunde. Erst einmal geht es in dieser Serie um die Proteine und Aminosäuren, die aus dem Fleisch kommen. In einer weiteren Serie befassen wir uns mit Proteinen und Aminosäuren, die auch aus alternativen Proteinquellen stammen und somit in einer Hybridfütterung sehr von Vorteil sein können.
Super spannend wird das. Und wir beginnen heute mit den verschiedenen Proteinquellen im Fleisch und erklären, warum Proteine so essentiell sind, also warum die gefressen werden müssen. Danach werfen wir einen genauen Blick auf die Aminosäuren, die das Rückgrat der Proteine bilden und viele lebenswichtige Funktionen im Körper unseres Hundes erfüllen. Schließlich beleuchten wir, wie Proteine den Muskelaufbau und die Zellreparatur unterstützen und warum Innereien eine oft unterschätzte und auch wertvolle Proteinquelle darstellen. Egal, ob dein Hund ein Welpe ist oder sportlich aktiv oder schon ein bisschen älter, diese Folge ist vollgepackt mit wertvollen Informationen, die dir helfen bzw. euch helfen, die Ernährung deines Hundes, eures Hundes optimal zu gestalten. Also mach's dir bequem und lass uns loslegen.
Napfgespräche, der Podcast.
Proteine sind lebenswichtige Bausteine für den Körper deines Hundes. Sie bestehen aus Aminosäuren, die für den Aufbau von Muskeln, Organen, Haut und viele mehr notwendig sind. Ohne ausreichende Proteinzufuhr können Hunde Wachstumsstörungen, Muskelschwund und ein geschwächtes Immunsystem entwickeln. Das wissen immer viele nicht. Das trifft im Übrigen für uns ganz genauso zu. Deshalb sollten wir uns klar machen, dass Proteine absolut unverzichtbar sind. Und gerade heute werden wir uns genauer anschauen, welche Fleischquellen besonders wertvoll sind.
Zunächst ein paar Worte zur Denaturierung von Proteinen. Vielleicht hast du das schon mal gehört, das Wort. Denaturierung. Dass Proteine durch Erhitzen kaputt gehen können. Doch das ist nur teilweise richtig. Beim Erhitzen verändert sich zwar die Struktur des Proteins, aber die Aminosäure bleibt intakt und sie können weiterhin vom Körper genutzt werden. Der Verdauungsprozess im Magen und Darm zersetzt praktisch die Proteine in Bausteine, so dass dein Hund von den Nährstoffen profitieren kann, egal ob das Fleisch roh oder gekocht ist. Da gibt es immer wieder Streitigkeiten, ja. Auch beim Barfen gebe ich jetzt rohes Fleisch, gebe ich das gedünstet, gebe ich das gekocht, angebraten oder wie auch immer, weil dann auch öfter mal kommt so, ja, aber dann geht ja die Proteinstruktur kaputt. Wie ihr gerade gehört habt, nein, der Körper ist in der Lage, dementsprechend die Proteine genau so, wie sie dem Körper zur Verfügung gestellt werden, praktisch sich rauszufiltern. Wenn wir dann praktisch über wertvolle Proteinquellen sprechen, dürfen dabei Innereien natürlich nicht fehlen. Neben Muskelfleisch sind Innereien wie Leber, Herz, Niere und Lunge extrem reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen. Sie liefern nämlich die Nährstoffe, die im Muskelfleisch oft nur in geringeren Mengen vorkommen, wie zum Beispiel Vitamin A, Kupfer und Folat. Da sind Innereien eine hervorragende Ergänzung zur Ernährung deines Hundes und helfen, Mangelerscheinungen vorzubeugen. Muskelfleisch, was von den meisten ja immer so angeprangert wird, Hauptsache es ist viel Muskelfleisch im Hundenapf vorhanden, ist zwar eine ausgezeichnete Proteinquelle und liefert wichtige Vitamine wie Vitamin B12 auch noch, das entscheidend für die Blutbildung die Funktion des Nervensystems ist. Doch trotz der Nährstoffdichte fehlen Muskelfleisch einige spezifische Nährstoffe, die in höheren Konzentrationen, nämlich in den Innereien, vorkommen. Deshalb ist eine Mischung aus beidem ideal, um sicherzustellen, dass dein Hund alle notwendigen Nährstoffe enthält. Welche Innereien sind besonders empfehlenswert, Sabine?
Die Leber steht hier ganz oben auf der Liste. Sie ist eine wahre Nährstoffbombe, reich an Vitamin A und D und Eisen und Kupfer. Herz ist eine hervorragende Quelle für Taurin. Das ist eine Aminosäure, die für die Herzgesundheit deines Hundes wirklich essentiell ist. Das heißt, sie muss gefressen werden. Nieren liefern wichtige B-Vitamine und Mineralstoffe wie Zink und Selen. Zink und Selen unterstützen massiv das Immunsystem. Bei der Ernährung ist es wichtig, Innereien in Maßen zu füttern. Also maximal 15% der Gesamtfleischration sollte nur aus Innereien bestehen, um eben eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten. Und besonders bei der Rohfütterung, das ist ja auch bekannt als BARF, ne, die biologisch artgerechte Rohfütterung, spielen Innereien eine riesengroße Rolle. Aber auch hier gilt, Leber sollte nur gelegentlich und in geringen Mengen gegeben werden, um eine Überdosierung von Vitamin A und D zu vermeiden. Das sind fettlösliche Vitamine, ne, und die werden angereichert. Ne? Fettlösliche Vitamine sind ja A, D, E und K, das kann man sich gut merken mit dem Überbegriff EDEKA. Ne, im Gegensatz zu den wasserlöslichen, die Lebewesen einfach wieder, ich sag's mal salopp, auspinkeln können.
Eine Alternative. Ja, und es kommt ja dazu, auch die Purine, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Habe ich einen Leishmaniose-Hund, ja, dann ist es natürlich auch eine Geschichte, wo ich darauf achten muss, dass ich also die Purine im Schach halte. Deswegen kann ich da in dem Moment auch auf Fisch setzen, ne? Und wie du auch sagtest, auf die Alternative Dorschleber dran. Man muss sich einfach mal so vor die Augen führen, dass wenn ich zum Beispiel 50 Gramm Leber nehme und dem Hund verfüttere, dann habe ich zwischen 75 bis 100 Milligramm Purine.
Und das ist dann natürlich für die Dalmatiner und für die Leishmaniose-Hunde, also für viele Auslandshunde, halt einfach überhaupt nicht machbar. Ne? Deswegen ist das Ausweichen auf Fisch einfach klasse. Ne? Unterschiedliche Fleischsorten bieten variierend Proteingehalte. Ne? So enthält Rindfleisch etwa 26% Protein, Hühnerfleisch rund 23% Protein und Lammfleisch etwa 25%. Achtung, jetzt kommt's. Fisch liefert nicht nur Protein, sondern auch wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die gut für Haut und Haare deines Hundes sind, ja, und eben auch nicht diesen Überschuss an Omega-6 haben, weil das ist stark entzündungsfördernd.
Was mache ich denn, wenn ich einen Nackthund habe?
Dann fütterst du auch Omega-3-Fettsäuren, denn die sind auch massiv gut für die Haut und die sieht man dann sofort.
Okay, und Pigmente.
Die Qualität des Proteins ist ja auch noch wichtig. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Tierische Proteine haben eine höhere biologische Wertigkeit als pflanzliche Proteine. Was bedeutet, dass sie vom Körper deines Hundes besser verwertet werden können. Fleisch enthält alle essentiellen Aminosäuren in ausreichenden Mengen und ist daher eine absolut ideale Proteinquelle. Ja, zum Schluss noch ein Wort zu pflanzlichen Proteinquellen. Ich werde jeden Tag danach gefragt von meinen veganen und vegetarischen Kindern. Auch wenn es möglich ist, Hunde mit pflanzlichen Proteinen zu ernähren, ist dies mit einigen Herausforderungen verbunden. Pflanzliche Proteine haben in der Regel eine niedrige biologische Wertigkeit und ein unvollständiges Aminosäurenprofil. Was heißt das? Dass verschiedene pflanzliche Quellen kombiniert werden müssen. Und da wird es wieder anstrengend, ne? Denn wir müssen ja sicherstellen, dass alle essentiellen Aminosäuren abgedeckt sind. Fleisch bietet hier eben eine einfache und natürliche Lösung, ohne komplexe Berechnungen, was mir sehr entgegenkommt.
Die komplexen Berechnungen sind dabei wichtig. Die wenigsten wissen das eigentlich, wie aufwendig das auch sein kann, wenn man eine BARF-Ernährung zusammenstellt, die jetzt nicht ein Leinfuttermittel ist, so wie wir es bei Petman bekommen. Ja, BARF in One oder auch die Beutestücke. Aber BARF in One ist ja das Alleinfuttermittel, die Beutestücke ist ja ein Ergänzungsfuttermittel. Dann ist das fertig berechnet. Aber wenn wir etwas berechnen, um alle Nährstoffe wirklich reinzubringen, dann kann man schon mal an so einer Berechnung 1 bis 2 Tage sitzen, bis man wirklich alles zusammen hat. Selbst wenn man irgendeine Software zur Verfügung hat, um da irgendwas reinzusetzen. Oftmals sieht man dann, das ist immer noch nicht ganz in Balance. Da müssen wir wirklich überlegen, was packen wir jetzt da rein. Und da muss man sich wirklich die Nährstoffe zusammensuchen. Vor allen Dingen auch, was dann in das Portemonnaie des Hundehalters passt.
Absolut. Deswegen kann ich gut verstehen, dass viele Menschen dann auf Caninas BARF-Supplemente zurückgreifen. Ne? Auf das BARF aus Best, was es ja für Junioren, für adulte Hunde und vor allen Dingen auch für den Senior gibt. Da ist noch ganz viel OPC dazu gepackt. Oligomere Pro, wie heißt das, Joe? Kannst du es richtig?
Nee, das kannst du. Du hast das gerade so schön gesagt.
Nein, ich habe nur angefangen.
Ach, hör doch auf.
Nein, ich krieg's nicht zu Ende. Kann ja jeder nachgucken und uns dann drunter schreiben.
Ach nee, dann machen wir es jetzt auch richtig. Oligomere Proanthocyanine.
Du wusstest das? Du bist immer wieder für Überraschungen gut, sag mal, Joe. Nächste Überraschung. Wofür werden denn die Aminosäuren im Hund benötigt?
Das ist mal eine gute Frage, ne? Weil eigentlich sind ja die Aminosäuren genau das, was der Hundekörper benötigt. Aus was der das jetzt zieht, ob das jetzt aus Fleisch kommt, ob das aus Pflanze kommt oder ob das aus Fisch kommt. Ich muss nur die Aminosäuren zusammenkriegen. Wir haben insgesamt 22 verschiedene Aminosäuren und die müssen gebildet werden. Davon sind 10 essentiell. Ja, das sind im Grunde genommen die Bausteine des Körpers, die wiederum die Grundlage für fast alle Strukturen und Funktionen im Körper deines Hundes bilden. Ja, Proteine bestehen aus ganz langen Ketten, langen Ketten von Aminosäuren. Und die spezifische Reihenfolge und die Kombination dieser Aminosäuren bestimmen letztendlich, wie das Protein aussieht und welche Aufgaben es erfüllt. Ein Hund, wie ich gerade schon gesagt habe, benötigt diese 22 verschiedenen Aminosäuren, um halt gesund zu bleiben. Davon sind 10 essentiell Das bedeutet, dass sie vom Körper praktisch selbst nicht hergestellt werden können und müssen über die Ernährung zugefügt werden. Und die übrigen 12 Aminosäuren sind nicht essentiell. Ja, der Körper kann sie aus eigenen vorhandenen essentiellen Aminosäuren selber produzieren. Die 10 essentiellen Aminosäuren sind zum Beispiel Arginin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin. Threonin, Tryptophan und Valin. Diese Aminosäuren müssen in der richtigen Menge und im richtigen Verhältnis über die Nahrung aufgenommen werden, damit der Körper deines Hundes wirklich alle notwendigen Proteine sicherstellen kann. Und dafür kann man wunderbar gucken bei der FEDIAF. Die FEDIAF hat eine entsprechende Liste, wo das drin steht, was benötige ich denn an welchen Mengen, damit mein Körper des Hundes auch wirklich alles zur Verfügung stehen hat.
Genau, da kann man einen Mindestwert sehen und ein absolutes Maximum, ne, was es im Übrigen nur bei Leber gibt.
Ja, und wenn wir jetzt hier einen Mangel erzeugen, nur einer dieser essentiellen Aminosäuren kann dann komplett ernsthafte Probleme verursachen. Die nicht essentiellen Aminosäuren wie Alanin, Glutamin und Prolin sind ebenfalls wichtig, aber dein Körper kann sie selber produzieren. Also der Hundekörper, nicht dein Körper, sondern der Hundekörper kann sie selber produzieren, solange genügend essentielle Aminosäuren vorhanden sind. Jede Aminosäure hat eine spezifische Funktion im Körper des Hundes. Zum Beispiel ist Arginin wichtig für die Entgiftung, die Wundheilung und das Immunsystem. Histidin spielt eine Rolle bei der Produktion von Blutkörperchen und bei der Wundheilung. Das Isoleucin, Leucin und Valin, bekannt als verzweigkettige Aminosäuren, BCAAs, alle, die Leistungssport machen, die wissen das auch. Ja, es gibt die BCAAs und es gibt die BCAAs. Das sind die verzweigkettigen Aminosäuren, sind besonders wichtig für den Muskelaufbau und die Energieversorgung der Muskeln. Lysin ist hier speziell für das Wachstum, die Knochenbildung und die Produktion von Antikörpern, während Methionin eine zentrale Rolle für die Fell- und Hautgesundheit sowie die Entgiftung spielt. Man sieht hier wirklich so, wie das alles zusammen funktioniert. Und wenn wir dort einen Mangel haben, allein nur meinetwegen auch dadurch, dass wir einen defekten Darm haben, dann kann man sich das schon vorstellen, dass hier der Körper nicht adäquat reagiert und dann meinetwegen auch Futtermittelallergien erzeugt und Unverträglichkeiten.
Ist das der Grund, warum ich nicht so groß geworden bin? Habe ich nicht genug Lysin gekriegt mit meinen 1,60? Trifft das für uns Menschen?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Es könnte natürlich auch sein, dass du zu viel gedeckelt worden bist. Von irgendeinem Fremden, der um dich herum ist und die ganze Zeit immer auf dich draufgehauen hat.
Das glaube ich nicht, du.
Nee, war ein Spaß. Also.
Ach so.
Ja, das ist genau das Gleiche bei mir dann. Ich bin ja ziemlich groß geraten. Das heißt, wahrscheinlich hat dann immer einer von hinten auf den Arsch gehauen, so ich nach vorne gekommen bin und so. Dadurch bin ich größer geworden. Nein. Also, ein besonderer Fall ist Taurin. Obwohl es nicht in die Proteine eingebaut wird, ist es dennoch lebenswichtig für Hunde, insbesondere für die Herzgesundheit, die Sehkraft und die Fortpflanzung. Weil Hunde können nur begrenzt Taurin selber herstellen. Daher ist eine ausreichende Zufuhr über die Nahrung absolut entscheidend.
Ist im Übrigen in Herz ganz viel drin, in Zunge und natürlich in Maus.
Ja, deswegen mögen ja auch Katzen so gerne Maus.
Ja, mein Hund, der Linus früher, der hat wirklich, da konntest du zugucken, da verschwand dann wirklich, sahst du nur noch den Schwanz von der Maus in seinem Maul verschwinden. Ich fand das immer furchtbar eklig. Der Rest der Familie hat gelacht.
Genau, und danach kam noch ein beruhigendes
Was passiert denn, wenn ein Mangel an essentiellen Aminosäuren tatsächlich stattfindet? Was hat das für Folgen?
Ja, das ist etwas, das sieht man zum Beispiel auch an Hunden, die so Gelenkschwierigkeiten haben, Hüftdysplasie und dergleichen. Ne?
Ja.
Ein Beispiel nur. Das sind einfach Folgen, dass wir hier schwerwiegend Aminosäurenmangel vorliegenden haben, einen schwerwiegenden Aminosäurenmangel. Und das führt zu Wachstumsstörungen, es führt zu Gewichtsverlust, insbesondere bei Welpen. Ja, das sind ganz häufige Symptome, weil dort einfach oftmals auch die falschen Nährstoffe einem Welpen zugeführt werden. Oder aber der hat schon durch ein kaputtes Immunsystem schon im jungen Alter im Grunde genommen das Problem, dass der Dünndarm die Nährstoffe nicht in das Körpersystem geben kann. Muskelschwund, Schwäche, Hautprobleme wie trockene Haut, Haarausfall. Ja, so, das sind alles so ein geschwächtes Immunsystem. Das ist alles das, was auftreten kann. Ja. Hunde mit Aminosäurenmangel sind daher oft anfällig für Infektionen und können Verdauungsprobleme wie zum Beispiel Durchfall oder Erbrechen entwickeln. Verhaltensänderungen übrigens auch. Ja, Lethargie, Reizbarkeit, Aggressivität sind oftmals ein Anzeichen eines Mangels. Und In extremen Fällen kann das dann sogar zu Organschäden kommen. Also da ihr seht, dass die ausreichende Versorgung möglich mit allen notwendigen Aminosäuren also nicht nur wichtig für das allgemeine Wohlbefinden ist, sondern es ist Pflicht, auch, ne, sondern auch essentiell, um ernsthafte gesundheitliche Probleme vorzubeugen.
Da lobe ich mir wirklich meine Freundin Biggie, die hat den Zahabu-Kennel, das sind Ritsch, die hat gerade den 26. Tag Welpies und die haben neulich ihre erste Fleischmahlzeit gekriegt. Und das hat sie gefilmt. Ich habe Tränen geweint vor Rührung. Ist das nicht schön, dass es tatsächlich noch Züchter gibt, die gleich mit diesen, ich sag mal, Fleischbomben, wo alle Aminosäuren drin sind, auch kommen? Das freut mich immer wieder von Herzen, das zu sehen.
Wenn ich jetzt aber solche Welpchis angucke, auch die, die hinterher ein bisschen älter geworden sind, ja, und dann Probleme mitbringen, ist die Frage an dich jetzt, wie denn Proteine praktisch den Muskelaufbau und die Zellreparatur unterstützen und vor allen Dingen auch Innereien als Proteinquellen dienen?
Ja, Proteine spielen einfach eine zentrale Rolle beim Muskelaufbau. Kann man
wie beim Sportler.
Sehen. Genau, kann man aber auch bei den Ritschis sehen. Muskeln bestehen hauptsächlich aus Proteinen und wenn der Hund dann, die kleinen Ritschis auch, ne, oder wenn der Hund generell aktiv ist oder trainiert, entstehen tatsächlich winzige Risse in diesen Muskelfasern. Und diese Risse sind nicht etwa schädlich, sondern ein ganz natürlicher Prozess, der dazu führt, dass die Muskeln durch die Reparatur stärker und widerstandsfähiger werden. Proteine liefern die notwendigen Bausteine für diese hochwichtige Reparaturarbeit. Auch von daher ist die ausreichende Proteinzufuhr besonders wichtig. Vor allem
auch in dem Moment, wenn zum Beispiel ein Hund eine Leistung abgebracht hat, ja, ist egal, was er für einen Sport ausübt, dass nicht nur vorher ausreichend Ernährung gegeben wird, sondern auch wenn die Leistung vorbei ist. Das heißt also, die Leistung ist erbracht, dann haben wir ja praktisch die Schädigung in der Muskulatur. Wir haben zum Beispiel auch Wachstum dementsprechend angeregt. Dann ist es wichtig, dass wir hier wirklich eine ausreichende Proteinzufuhr sicherstellen.
Absolut, denn ohne genügend Protein kann es eben nochmal für alle zu Muskelschwund und Schwäche kommen. Und die Lebensqualität des Hundes kann tatsächlich erheblich beeinträchtigt werden. Das merken wir ja ganz oft, Joe, in der Beratung haben wir das ja oft. Ne? Das ist immer ganz, ganz bitter und fängt eben auch früh an.
Ne, das ist auch nicht, hier ist mit der, zum Beispiel mit der Muskelmasse zum Beispiel auch das Herz gemeint.
Ja.
Absolut. Ja, das Herz ist ja nur auch gerade bei älteren Hunden wird ja immer wieder gefragt, okay, was soll ich dem älteren Hund für Proteine geben? Das müssen hoch aufgeschlossene Proteine sein, die sich gut verdauen lassen mit einer hohen Verdaulichkeit. Und dass der Hund, dass die Muskeln dementsprechend, der Herzmuskel auch da keine Schädigung bekommt, sondern ausreichende Proteinzufuhr, um zum Beispiel sicherzustellen, dass auch die Reparaturarbeit, so wie wir sie vorhin genannt haben, überhaupt stattfinden kann.
Alles klar, bringen wir es auf den Punkt. Proteine sind unverzichtbar für die Zellreparatur. Ja, und ein weiterer wichtiger Punkt ist der Zusammenhang zwischen Proteinzufuhr und dem Energiehaushalt des Hundes. Ja, Proteine dienen ja in erster Linie als Baustoff für den Körper, da haben wir jetzt lange genug drüber gesprochen, können aber letztlich auch zur Energiegewinnung herangezogen werden, besonders wenn nicht genügend Kohlenhydrate oder Fette zur Verfügung stehen.
Das darf dauert nur länger.
Genau, dauert länger und das darf natürlich auch nicht langfristig sein. Ne? Denn in so einer Welpenmahlzeit, auf die ich jetzt nochmal zurückkomme, sollte halt eben auch gerade bei den großrahmigen Hunden nicht mehr als 15% Fettanteil im Fleisch sein. Ne? Allerdings ist die Energiegewinnung aus Proteinen weniger effizient, ne, und kann den Körper zusätzlich belasten. Deshalb ist es wichtig, dass die Ernährung deines Hundes ausgewogen ist und alle notwendigen Nährstoffe in ausreichenden Mengen enthält, um den Energiebedarf zu decken und gleichzeitig die Muskeln und Zellen optimal zu unterstützen.
Dabei ist auch zu achten, wenn ich ein ganz oft wird ja geguckt, dass sie mageres Fleisch kaufen. Ja?
Ja.
Aber wir brauchen die Fette, damit wir dementsprechend auch die ausreichende Aminosäurenstruktur zur Verfügung haben in dem Fleisch, was dann letztendlich verfüttert wird.
Ja, die Fette sind ganz wichtig. Wenn der Körper dauerhaft, und ich spreche von dauerhaft, Energie aus Proteinen ziehen muss, beschädigt das die Niere langfristig. Ne? Also kommt der Fettanteil, deswegen ist es wichtig, dass du das auch nochmal wiederholst, ist extremst wichtig. Nur nochmal, wir waren ja gerade bei den Welpies, hier sollte der Fettanteil nicht über 15% sein. Ja, wie passt man denn die Proteinzufuhr richtig an, Joe? Der Proteinbedarf deines Hundes hängt ja von verschiedensten Faktoren ab. Welche sind das denn?
Gehen wir mal von den ausgewachsenen Hunden an, ne? Oder aus. Und dann habe ich hier einen Proteinbedarf. Die meisten wissen es nicht ganz genau, wie hoch ist denn der Proteinbedarf. Gucke ich in die FEDIAF-Richtlinien rein, dann liegt das zwischen 2 und 6 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und dieses Kilo Körpergewicht wird dann dementsprechend ganz wichtig unterschieden in kleine und große Hunde. Ein kleiner Hund braucht mehr Proteine. Und ein großer Hund weniger. Das heißt, habe ich irgendwo einen 25-Kilo-Hund, dann kann ich pro Kilo Körpergewicht ausrechnen, wie viel Proteine ich denn brauche, wenn man ausgeht von 2 bis 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und wenn ich jetzt das mal so berechne, im Allgemeinen braucht ein ausgewachsener Hund dieser Größe zwischen 18-25% des täglichen Kalorienbedarfs an Proteinen.
Ich darf das nochmal einfacher sagen. Ach, du warst noch nicht fertig, Entschuldigung.
Ne, während die Welpen und die Junghunde etwa 22-32% der Kalorien aus Proteinen benötigen, habe ich ja vorhin gesagt. Ne? Das heißt, der kleine Hund braucht mehr Proteine. Und sportlich aktive Hunde, Agility, Diensthunde, Schlittenhunde und dergleichen, da kann der Anteil sogar bis zu 30% betragen.
Ja, und für die Nicht-Zahlen-Menschen von euch, die da gerade zuhören, wozu ich im Übrigen auch gehöre, ich sage mal, es gibt so Mindestfuttermengen. Hund bis 10 Kilogramm, wenn er ausgewachsen ist, braucht ihm Minimum 3% seines Körpergewichts. Ja, und ein Hund, der größer, also der mehr wiegt als 10 Kilo, braucht 2,5-2%. Wohlbemerkt im Minimum. Ja, dann muss man das nicht ganz so genau rechnen oder kann sich daran erstmal orientieren und dann gucken, in Anführungszeichen, ob es passt. Das sieht man ja, wenn man aufmerksam ist, auch sehr, sehr schnell. Ja. Welpen und Junghunde brauchen natürlich erheblich mehr, die noch im Wachstum sind. Ne? Die Swanny Simon sagt immer, kein Tier in der Natur frisst ein anderes Futter als die Eltern. Die fressen mehr und öfter. Das heißt, die benötigen mehr Proteine und kriegen einfach mehr zu fressen. Genauso wie sportlich aktive Hunde, die natürlich ebenfalls einen höheren Proteinbedarf haben. Den habe ich auch, wenn ich laufe, ne, und zwar richtig laufe, um ihre Leistungsfähigkeit und Muskelmasse zu erhalten. Und auch ältere Hunde können von einer leicht erhöhten Proteinzufuhr profitieren, um dem natürlichen Muskelabbau, weil sie sich weniger bewegen, entgegenzuwirken.
Genau, wir müssen aber darauf achten, bei der Überdosierung. Ja, also Hauptsache Fleisch, 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 Fleisch. Weil der Hund stammt ja vom Wolf ab und der braucht Fleisch. Da gehen wir in der nächsten Sendung auch noch drauf ein, ob das so ist. Wir lassen es erstmal so stehen. Was aber geguckt werden muss, ist, dass wenn ich einen zu hohen Fleischanteil füttere, habe ich natürlich auch einen höheren Phosphatanteil. Mhm. Und ich habe auch das Problem, dass die Niere das abbauen muss. Und da kommen wir dann schnell da rein, auch Natrium und Phosphor, was dann die Niere überflutet, wenn es zu viel ist, muss die Niere es abbauen. Und da entstehen schnell Struwitzsteine. Ja, und in dem Moment muss ich auch wieder anfangen, ja, den Phosphoranteil oder den Fleischanteil wirklich zu reduzieren. Und dann reichen oftmals wirklich aus 30-40% aus fleischlichen Proteinen und natürlich anderen Aminosäurenquellen, anderen Proteinquellen.
Aber da kommen wir wichtig, ja,
absolut, in nächsten Sendungen drauf. Aber für heute ist es das erstmal, dass wir sagen, okay, ihr habt jetzt eine Kurzübersicht bekommen, wie wichtig die richtige Aminosäurenzustellung ist für den Hund. Und dass es Essentielles und es ist nicht Essentielle gibt, das heißt etwas, was der Körper dringend benötigt und andere, die der Körper selber herstellen kann.
Das außer heißt, Vitamin D. Spannend.
Vitamin D3 wird von wem gebildet?
Vitamin D3, was meinst du jetzt? Durch das Essen von Leber kriege ich Vitamin D3.
Da bekomme ich Vitamin B12. Vitamin D3 ist Sonne.
Ja, ich ja, der Hund aber nicht.
Wieso
wenn er ein
nicht?
Dickes Fell hat, dann passiert das nicht so dolle, ne? Also das kann ich dann tatsächlich mit dem Füttern von Dorschlebertran wieder wettmachen. Klar, also die liegen auch gerne in der Sonne und ein bisschen was können die auch synthetisieren, aber lange nicht so wie ich, ne? Also ich müsste mich auch immer, um meinen Bedarf ausreichend zu decken, in der Mittagssonne nackig auf meine wunderschöne Terrasse legen. Ja,
wo
die
ist
hat
das
einen
genau?
Bambus, die hat einen Bambussichtschutz, nichtsdestotrotz reicht es nicht aus. Das sage ich nicht, Joe. Irgendwo in Hamburg.
Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich wollte dich gerade aus Glatteis führen. Das heißt, Vitamin D3 ist natürlich aus Leber, kommt aus Eigelb, Dorschlebertran, so wie du das gerade schon gesagt hast. Und fettreiche Fische. Ja, und nicht nur die Sonne, weil ja, so ein Bernardiner draußen in der Sonne, dem wird höchstwahrscheinlich sehr warm werden. Und dass das dann letztendlich auf der Haut auch ankommt, dafür müsst ihr mit dem Bäuchlein, selbst das Bäuchlein hat zu viel Fell. Aber okay.
Fettreiche Fische gibt es in Hamburg auch.
Ja, nicht nur da. Also Lachs, Hering, Makrele, Sardinen. Mm. Ja, das sind ganz tolle Quellen für Vitamin D3.
Gut, dann bleibt dabei. Wir sind fröhlich, wenn ihr bei der nächsten und übernächsten und überübernächsten Sendung wieder dabei seid, denn das Thema ist echt spannend.
Genau, deswegen bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen, die Glocke drücken, 5 Sterne abgeben und natürlich weitererzählen. Bis dahin,
und
tschüss.
Fragen stellen, die werden ja
und
beantwortet.
Fragen stellen, genau, richtig. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.
Knopfgespräche, der Podcast. Knopfgespräche.